Literatur und Politik live. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Der Historiker Walter Mühlhausen kennt die hessische Geschichte wie kaum ein Zweiter. Mit seinem Buch Hessen im 20. Jahrhundert hat er nun ein umfassendes Standardwerk vorgelegt. Auf fast 700 Seiten erzählt er die Geschichte des Landes durch die beiden Weltkriege bis in die heutige Zeit. Aber wie entsteht überhaupt ein solches Werk? Wie wird aus einer Idee am Ende ein fertiges Buch? Und welche Rolle spielt dabei der Verlag? Darüber hat der Journalist und frühere Chefredakteur der VRM, Stefan Schröder, mit dem Verleger Lothar Wekel vom Verlagshaus am Römerweg gesprochen.
Dieses Buch, Herr Wekel, konnte man mit keinem anderen machen als mit Herrn Mühlhausen. Walter Mühlhausen ist der Hessen-Experte, zumindest für Hessen in der Neuzeit. Das zweite große Aufgabengebiet von Walter Mühlhausen ist die Person von Friedrich Ebert. Er war bis, glaube ich, vor einem Jahr Geschäftsführer der Gedenkstätte für Friedrich Ebert, den ersten Präsidenten der Republik, der Weimarer Republik, und ich würde mal sagen, der erste und einzige demokratische Präsident dieser Republik. Und diese Gedenkstätte in Heidelberg ist sehr eindrucksvoll und er hat sie seit 1987 in unterschiedlichen Rollen begleitet. Aber Hessen, er kommt aus Hessen, aus Nordhessen und macht da auch nie ein Geheimnis draus und lehrt ja auch in Darmstadt als außerordentlicher Professor. Und mit Ihnen und Ihrem Verlag ist er ja auch schon seit einer halben Ewigkeit verbunden. Ne?
Noch nicht ganz. Wir sind in Wiesbaden, das Verlagshaus Römerweg, seit 2001. Also jetzt im 24. Jahr, und mit Walter Mühlhausen verbinden uns drei Publikationen. Das ist Hessen in der Weimarer Republik. Das zweite besprechen wir heute, ist Hessen im 20. Jahrhundert. Und das dritte ist Hyperinflation, was im Moment verfertigt wird. Deswegen gefällt mir das Format heute so gut, weil das eigentlich ein sehr lebendiges Format ist. Es ist wie im Kino, wenn man den Film gesehen hat und guckt auf den Abspann und sieht noch ein paar Dinge, die in den Film nicht integriert wurden. Und genau diese Puzzlesteine werden wir heute so ein bisschen zusammen tragen und Ihnen zeigen. Somit ergibt sich ein Bild zu dem Buch, das Sie dann lesen können. Es ist gewichtig. Walter Mühlhausen hat, als wir begonnen haben, darüber zu sprechen, immer gesagt, das ist ein Lebenswerk. Und ein Lebenswerk bedeutet natürlich für denjenigen, der es schreibt und schafft, eine unglaubliche Anstrengung. Er möchte absolut präzise sein. Er möchte alles, was da gewesen ist, integrieren. Und er möchte zukunftsweisend unterwegs sein. Und in der Tat, ich lese nachher eine Rezension von dem Hessischen Institut für Landesgeschichte Marburg vor, ist laut Professor Jendorf ihm das auch gelungen. Aber dazu mehr. Erstmal sind wir jetzt in diesem Abspann zum Film und gucken uns ein paar.
Wir sind im Maschinenraum sozusagen. Gibt es jemanden von Ihnen, der diesen Abspann im Kino anguckt? Also der sitzen bleibt, bis die an... Ja? Aus Neugierde, was steckt dahinter? Wer hat die Filmmusik geschrieben oder Sie kannten den Beleuchter und wollen ihn würdigen? Also ich habe auch einen Freund, der verbringt eben einen Teil seiner Lebenszeit damit, dort sitzen zu bleiben, während die anderen eben schon am Auto sind. Wer ist dieser Mann? Wer erdreistet sich, Bücher zu verlegen? Überhaupt, was ist ein Verleger? Ich glaube, am lebenden Objekt an diesem Buch werden wir das heute lernen, weil jeder meint, er wisse das. Erstens, im Rheinland sagt man, jeder Jeck ist anders, aber jeder Verlag arbeitet auch ein bisschen anders. Aber die Grundprinzipien werden wir vielleicht doch heute ein bisschen besser kennenlernen. Hier reden jetzt ein Niedersachse und ein Rheinländer über ein Hessenbuch. So offen sollten wir sein, aber wir haben halt die nötige Distanz zum Thema. 1958 in Hannover geboren, Studium der Germanistik und Geschichte in Bonn. bei Bouvier, nicht bei Bouffier, bei Bouvier mit V gelernt und in zwei unheimlich spannenden Buchhandlungen auch gearbeitet. Kunstbuchhandlung König, das ist Kult. Also wenn Sie in Museen gehen, meistens oder oft, dann haben die das Privileg, dort Bücher und anderes zu verkaufen. Gondrom war ein anderer Laden. Also Sie kennen den Buchhandel von der Front her. Das ist wichtig zu wissen, denn dann haben Sie die Front gewechselt und sind in Verlage gegangen. Nicht die kleinsten. Weltbild, Bertelsmann, zum Schluss Heine mit Y und haben sich 2001 selbstständig gemacht und wenn ich jetzt sage, ein kleines Imperium, klingt das jetzt schon wieder, also es sind sehr viele, sehr feine Verlage, die Sie zu einem vereint haben. Da ist einmal Marix und da ist der Waldemar Kramer Verlag, da ist die Edition Erdmann, University Press habe ich mir noch gemerkt, dann gibt es einen Verlag, der vor allen Dingen historische Reiseliteratur herausgibt, das ist Erdmann. Ja, ganz spezielle Arbeiten, Klassiker, moderne Klassiker und das haben sie 2014 zum Römerweg Verlag zusammengefasst, weil, wenn sie dort eingeladen sind, werden sie es verstehen, dieser Verlag sitzt im Römerweg und da wohnt und arbeitet auch Lothar Wekel mit seiner Frau, mit seiner Mannschaft. Also das ist Arbeitsplatz, ist Homeoffice bei ihnen. Aber als Verleger ist man ja auch viel unterwegs. Wie beginnt, wie bahnt man solch ein Projekt an? Kommt der Mühlhausen zu Ihnen und sagt, ich habe da mal eine Idee für 1000 Seiten? Oder sagen Sie, wenn ich so durch eine Buchhandlung gehe, da fehlt ein ganz bestimmtes Produkt, das müssten wir eigentlich leisten?
Sie haben das wunderbar beschrieben, es sind genau diese beiden Punkte. Wenn man mit einem Autoren zusammensitzt und damals saßen wir über Hessen in Weimarer Republik, spricht man natürlich auch über die Zukunft. Wie geht es weiter? Was sind sozusagen Herzensprojekte? Was ist das tiefste Anliegen, was jemand verfertigen will? Und so ist in diesem Gespräch dann entstanden, dass Walter Mühlhausen sagte, also mein großes Ding, auf das er hinarbeitet, ist Hessen im 20. Jahrhundert, eine politische Geschichte, ist mein Vermächtnis, ich sagte das schon. Das ist der eine Strang, der ganz maßgeblich ist und den wir gleich wieder aufnehmen. Der andere Strang, und das ist jetzt so das, was unter der Überschrift Verleger hier ins Spiel kommt. Ich sage mal ein bisschen flapsig, ich bin versaut worden bei Bouvier in Bonn und bei Walter König, weil Bouvier war eine Universitätsbuchhandlung par excellence. Alle Fakultäten wurden geführt. Die Reihen Surkamp-Taschenbuch, Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft, Inselbücherei wurde in Reihe gesucht. Ich frage Sie, wo finden Sie das heute noch? Nirgends mehr. Im Netz ist es auch zerfleddert, es sei denn, Sie gehen dezidiert auf Inselbücherei und gucken sich die Reihe im Ganzen auf der Page des Verlages an. Aber der Buchhandel hat eigentlich in den letzten 35 Jahren dieses Grundprinzip des Vollsortiments aufgegeben. Und er hat sich zusammengeschnürt zu einer, ich sage es immer, Buchboutique, wie hier Hugendubel in Wiesbaden. Das sieht alles super schön aus. Da sind die Buchstapel und die Bestseller sind gleich 10 und 15 Mal drapiert. Das gab es, ist aber nicht mehr maßgeblich. Und alles andere wird sozusagen nicht gezeigt. Passiv, wenn jemand impertinent genug ist und sagt, ich möchte aber die Bhagavad Gita und jemand ganz erschrocken dann an der Tastatur, wie schreibt sich das denn? Ich weiß das gar nicht. Ne? Das macht man ein, zweimal mit und dann sagt man sich, ich kann eigentlich direkt im Netz bestellen, ich muss da nicht mehr hingehen. Die kleinen Buchhandlungen, die haben natürlich das Problem, dass sie einen beschränkten Raum zur Verfügung haben. Die haben in der Regel maximal 5000 verschiedene Titel. Also im Denken bin ich versaut worden von dieser phänomenalen Universitätsbuchhandlung mit diesem unglaublich breiten Sortiment. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich da gekauft habe. Und das war natürlich für mich, für die Ausgestaltung des Verlages, immer ein Leitstern. Ich habe eben, und das beantwortet auch ein Stück weit die Frage nach den unterschiedlichen Programmlinien, gesagt, eine regionale Wurzel wie Waldemar Kramer, wunderbar. Wir wollen uns in Frankfurt und Hessen verorten. Dann gab es einen besonderen Umstand, dass in Weimar jemand in Schwierigkeiten kam, den ich kannte, und so kam ich zur Weimar Verlagsgesellschaft. Edition Erdmann wurde erwähnt, das passte zu Marix. Sie kennen vielleicht Salomon Marix. In Eltville gibt es die Marix-Villa nach wie vor noch. Die ist leider jetzt umgestaltet worden in luxuriöse Einfamilienwohnungen. Aber man sieht die Synagoge noch und man sieht auch das Gästehaus im französischen, im Mansardenstil, hinter dem Ginkgo-Baum, an dem kein geringerer als Goethe schon vorbeiging. Der Salomon Marix war für uns initial. Wir wohnten 2 Jahre dort, gingen dann nach Biebrich in den Römerweg und durften vom Vermieter her den Namen mitnehmen, weil in der Mitte des 19. Jahrhunderts war eigentlich in Europa das europäische Hofhalten angesagt. Man hatte immer das Thema Verständigung, es kamen Italiener, es kamen Franzosen gleichermaßen wie Russen. Selbst die Homburger Oper war ja ein exzellentes Beispiel dafür, dass selbst in den Kriegswirren des Deutsch-Französischen Krieges immer noch Franzosen kamen und haben sich die Oper angeschaut. Also es gab in einer bestimmten Schicht einen ungeheuren Austausch. Und das haben wir als Initial genommen und haben gesagt, Verständigung, das ist das Wort der ersten Stunde für uns. Und deswegen gehört natürlich unter Verständigung die regionale Linie. Und in eine regionale Linie gehört natürlich das Verständnis über die Politik eines so wahnsinnigen Jahrhunderts, wie das 20. war.
Jetzt sagte Mühlhausen mir neulich am Telefon, er sei da ja in eine Falle gegangen, die er sich selbst gestellt hat. Denn wenn ein Buch heißt Hessen im 20. Jahrhundert, dann muss man sowohl die Vorgeschichte mal ein bisschen noch erzählen, wie auch, wie es weiterging. Also 1999 gab es ja einen doch erodierenden Regierungswechsel zum Beispiel in Hessen. Und da kann man nicht einfach die Leute alleine lassen und sagen, 99 plus 1, jetzt ist gut. Sondern er hat auch den Blick ins 21. Jahrhundert werfen müssen. So ist er dann eigentlich auf fast 150 Jahre gekommen, wenn man es genau nimmt. Wie viele Seiten wollte er denn haben, Herr Wekel?
Deutlich weniger als am Ende hier vorliegen.
Weniger? Mhm. Also Sie haben ihn gezwungen, mehr zu schreiben. Das ist ja wie bei meiner Mutter zu Hause, als ich noch Aufsätze schreiben musste.
Nein, man muss sich das so vorstellen, man verabschiedet dann eine Projektidee und natürlich legt man den Rahmen in Form einer Zeichenanzahl fest, auch inklusive einer Abbildungsanzahl. Nun, und wenn es dann in die Umsetzung geht und die Monate ins Land gehen, dann können eben mehr Zeichen rauskommen. Und meine wahnsinnige Bitte, ich komme darauf später noch zu sprechen, weil das Buch ist erschienen März 23. Und Sie erinnern sich, dass wir ein furchtbares Jubiläum hier haben. Das war im Grunde ein Monat nach Ausbruch des Übergriffs. Und in der Folge sind die Produktionskosten so massiv verteuert, 60%, dass also mit jedem Bogen, also 16 Seiten mehr, für uns das Ganze immer mehr in die rote Zone abglitt, genauso mit den Abbildungen. Aber jedenfalls, das entwickelt sich, das ist immer so ein Prozess. Ich habe vorhin auch mal schnell in die Korrespondenz reingeschaut, weil ich dachte, ich bringe ihn ganz markante Dialogfetzen mit, wie das so ist.
So dann, nicht, Herr Wekel. Ja?
Ganz schnell, nur über meine Leiche. Nein, das lief einvernehmlich, aber doch schon deutlich, dass es dem Inhalt geschuldet ist. Und da hat man natürlich grundsätzlich als Verleger 2 Wege vor sich. Entweder ich sage strict no, ne? Oder ich folge dem Inhalt und ich gehöre leider zu dem Letzteren. Ich folge dem Inhalt und deswegen hat es die Seiten bekommen, die es nun hat.
Sie sind ja auch Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für 3 Bundesländer, für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Daher auch dieser Überblick über die gesamtwirtschaftliche Lage von 3 Beteiligten, glaube ich, ne? Buchhandlungen, ja. Hersteller und Verleger. Die ja Verleger schauen sozusagen in beide Bereiche intensiv rein. Bei mir war es das Zeitungsgeschäft. Ich weiß, dass also der Papierpreis sich binnen 1,5 Jahren verdreifacht hatte. Unter anderem deswegen, weil Papierherstellung in Europa fast ein Monopol von 2-3 Konzernen geworden ist. Die anderen machen auch weiter, aber die stellen Verpackungen her. Für was? Wo bestellen Sie Ihre Sachen? Aha, genau, von Amazon, ne? Und Zalando und wie sie alle heißen. Und das ist einfacher herzustellen und schneller und man verdient besser dabei. Und wer sonst noch Papier braucht, Indien zum Beispiel ist ein Supermarkt für Papier, weil dort Zeitungen auf Papier noch expandieren. China können wir uns denken, warum das nicht expandiert. Da wird zensiert und da läuft alles übers Internet. Aber deshalb sind Sie auch berufen, ein Buch, damit es noch bezahlbar ist, in bestimmten Grenzen zu halten. Außerdem, es soll ja auch lesbar sein. Also ich kann natürlich 2000 Seiten anbieten, aber dann sind Sie ziemlich sicher, dass es nur gekauft wird, um es zu verschenken.
An der Stelle muss ich natürlich meinen Dank der HLZ aussprechen. Denn hier kommt natürlich so eine wichtige Institution wie die HLZ ins Spiel, die an besonderen Projekten Interesse hat, um sie eben im Auftrag der Bildung, politischen Bildung weiterzugeben. Und als wir da die Gespräche aufgenommen wurden, war natürlich sehr früh klar, ja, die HLZ hat Interesse, eine Sonderausgabe zu machen. Und sodass wir davon ausgehen durften, dass zeitversetzt eine gewisse Refinanzierung stattfindet. Um auch mal ganz offen ein paar Zahlen zu sagen, ein solches Buch, wie es hier vorliegt, in dieser Ausstattung, in der 1500er Auflage, kostet ungefähr 22.000 Euro. Da ist Druck, Satz, Grafik, Lektorat, Korrektorat drin. Alles anderen Kosten nicht, also Lagerhaltung und so weiter und so fort. Also nur die dem Produkt zuzuordnen. Das heißt, der Ladenpreis von dem Produkt ist aufgrund des Umfanges, ich konnte es nicht verhindern, auf 34 hochgegangen. Wir wollten eigentlich wesentlich drunter bleiben. Und für 34 Euro ist natürlich der Markt auch dann irgendwann eng. Die Leute sagen, brauche ich das wirklich? 34 Euro. Und jetzt kommen wir genau in diese Phase rein, die 23 eben auch noch war. In 22 sind die Kosten explodiert. Und in 23 kam einfach noch diese Belastung hinzu, dass jeder für sich selber sagte, ich muss ein bisschen kürzer treten. Ich muss meine Ausgaben kontrollieren und das merkt man eindeutig in der Buchbranche. Ich überblicke jetzt über 40 Jahre. Der Überfall auf die Ukraine war eindeutig das erste Mal in der Branche, dass Buch sich schlechter absetzen ließ. Das war vorher durch keinen Krieg, keine Krise der Fall. Da war Buch immer, das ist meine kleine Flucht, das gönne ich mir. Das ist mir wichtig. In 22 ist das so eine Stufe nach unten gegangen. Und vor allen Dingen in einer Zielgruppe, die man als besonders wichtig erachtet, das sind eben die Interessierten, die historisch Interessierten, das sind die gesellschaftspolitisch Interessierten. Und letzter Satz zu der Branche. Seit Monaten wird immer wieder dafür plädiert, Bücher teurer zu machen. Sie alle kennen den Spruch von Kurt Tucholsky noch. Ne? Mach die Bücher billiger, hat er damals schon gesagt. Und Ernst Rowohlt hat es umgesetzt mit seinen Rohos. Und heute meint man, federführend natürlich durch die großen Konzerne, durch die Verteuerung kann man die Absatzschwierigkeiten kompensieren. Das ist natürlich gefährlich, weil ich meine, irgendwann, wenn man das umsetzen würde, Monat für Monat, da kommt man hier beim Buch raus, das kostet 50 Euro und dann wissen wir von den Wissenschaftsverlagen, da gehen als Printprodukt noch irgendwas zwischen 200 und 250 und der Rest geht alles im E-Book.
Das bringt mich zu einer besonderen Frage. Wahrscheinlich sind nicht alle so, aber ich glaube, ich darf Sie als Überzeugungstäter bezeichnen. Das heißt, Sie machen dieses Geschäft nicht einzig des Geschäfts wegen, sonst hätten Sie nicht eben auch so ausführlich über Marix referiert, sondern Sie sind schon daran interessiert, dass viele Leute das lesen, was Sie herstellen. Sonst würde Ihnen ja reichen, Sie machen ein Buch für 20.000 Euro, ein Exemplar, das werden Sie dann los. Sie finden irgendeinen, der es bezahlt und dann ist gut.
Also Vor Ihnen steht ein abgebrochener Lehrer. Mein großer Traum seit dem 16. Lebensjahr war, ich werde Lehrer. Ich habe das dann nicht realisiert und bin glücklicherweise in diese wunderbare Buchbranche gegangen. Und natürlich zeigen wir auch an unserer bekanntesten Reihe, das ist Mareks Wissen. Mareks Wissen war 2006 eine Konzeption für kleines Geld, gut gemachte Bücher, sowohl inhaltlich als auch von der Herstellung her. Es sind alles zertifizierte Papiere, wurden lektoriert. Es sind Doktores und Professores, die geschrieben haben. Ich wollte einfach, dass jeder sich so ein Thema kaufen kann. Und es hat auch funktioniert. Wir haben, ich glaube, insgesamt über diese vielen Jahre 1,6 Millionen von den 120 verschiedenen Titeln verkauft, weil eben ein Bedarf da ist. Ich möchte mich informieren, ohne Bilder, mit Hilfe eines guten Textes. Denn der alte Spruch, man weiß nur, was man sieht, und das, was man sieht, kann man nur beschreiben, wenn man die Worte dafür hat. Und die Worte kriegt man nur über Texte. Ich kann mir ein Bild nicht erläutern ohne Sprache. Das ist einfach unmöglich. Und das wollten wir mit der Reihe machen. Und das ist eigentlich aufgegangen. Insofern ja, Überzeugungstäter.
Machen wir jetzt mal den Versuch. Also Sie beide wurden sich handelseinig. Wie ist denn der Prozess der Herstellung dann? Auch vielleicht so mit so ein bisschen so einem Zeitetikett versehen, ja?
Also an der Stelle sagt man immer, zwischen Abgabe des Manuskripts und Publikationsdatum liegen 6 Monate. Da muss aber alles gut laufen. A, muss das Manuskript wirklich dann kommen, wie im Vertrag vereinbart. B, und das ist natürlich bei Walter Mühlhausen gegeben. Es gibt ja, ich weiß nicht, 500 Schattierungen von Manuskripten. Und wenn Sie von Walter Mühlhausen etwas bekommen, ist es einfach gut. Das ist ausformuliert.
Sagen Sie mal so ein paar Kriterien für gut. Deutsche Sprache könnte eines sein.
Die Sprache, die Zuverlässlichkeit, was Jahreszahlen anbelangt, was Angaben von Quellen anbelangt, extrem gut bei einem solchen Werk, der reine Wahnsinn natürlich, weil jede Quelle muss natürlich abgebildet sein, sie muss korrekt abgebildet sein, sonst geht es schon gar nicht weiter. Das sind zwei große Geschichten, und was natürlich bei Walter Mühlhausen absolut gegeben ist, ist diese Archivtreue. Er ist ja in den Archiven unterwegs. Also wenn heute Leute Bücher schreiben, spricht man von Kaltrecherche. Die gehen ins Netz und gucken, was das Netz zu bieten hat, und dann schreiben sie ein Buch und fertig. Kommt für ihn nicht in Frage. Der war überall da, und das gilt auch gleichermaßen für die Abbildung. In diesem Band sind, glaube ich, 120 Abbildungen. Er selber hatte sich ausgenommen, jede dieser Institution selber anzuschreiben. Dafür gab es natürlich auch ein extra Budget, weil er sicher sein wollte, dass genau dieses Bild in diesem Bildausschnitt aus diesem Archiv in das Buch kommt. Also da ist nichts dem Zufall überlassen. Insofern ist die Abgabe von Walter Mühlhausen, wenn sie dann erfolgt, sie erfolgt vielleicht mal eine Woche oder 2 Wochen später, das ist aber unerheblich.
Sie ist präzise. Überlassen Sie da, bei so einem Autor wie Mühlhausen kann man ja sicher sein, aber überlassen Sie sozusagen den Autor dann seinem Schicksal und vertrauen schon drauf, dass das vereinbarte Datum eingehalten wird, oder ruft man dann schon mal väterlich an und sagt übrigens, oder vereinbart man Meilensteine oder irgend so etwas, gerade bei solchen Leuten, die vielleicht nicht immer unbedingt zuverlässig sind?
Also Sie haben das Wort väterlich benutzt, das ist natürlich schwierig für mich, aber es gibt verschiedene Wege, in Erfahrung zu bringen, wie weit ist denn der Stand des Manuskripts gekommen. Mhm. Und es gibt im elektronischen Kalender bei mir immer Einträge. Was aber viel effizienter als der elektronische Kalender ist, ist die Wiedervorlage. Ich werde regelmäßig nachts um 3 oder 3:30 wach und weiß genau, was nicht gekommen ist oder wo ich nachhaken muss oder wo eine Mail nicht beantwortet wurde. Und dann weiß ich, was ich am nächsten Morgen machen muss. Das heißt, das ist wirklich ganz, ganz individuell.
So eine Art vorbeugender Phantomschmerz ist das.
Ja, ja. Aber nochmal, Walter Mühlhausen ist ein exzellenter Schreiber.
Ja.
absolut zuverlässig, 100% Vertrauen. Er kommt von selber, wenn er an einer Stelle ist, wo es nicht weitergeht, wo er sagt, welche Gabelung sollen wir nehmen. Und dann kann man es besprechen, aber ansonsten große Klasse.
Gab es auch hier solche Gabelungen, wo er sagte, also ich müsste jetzt eigentlich nochmal hier so extemporieren, so eine Beule machen oder nochmal was erklären? Was meinen Sie, dass er Sie auch zu Rate zieht?
Ich habe vorhin meine junge Lektorin schnell noch gefragt und habe gesagt, sag mal, was ist dir denn so in Erinnerung geblieben, als du das gewaltige Werk lektoriert hast? Und das sagte sie natürlich als erstes sofort, der Kampf um die Angaben, welcher Fußballverein wann was erreichte. Also Walter Mühlhausen ist ein großer Fußballfan.
Aber eher Hessen-Kassel wahrscheinlich als Eintracht Frankfurt.
Das fing schon im Vorwort an. Den Zahn habe ich ihn gleich gezogen, habe gesagt, wir können kein Vorwort mit Fußballvereinen beginnen. Das geht nun weiß Gott nicht. Und wir haben dann aber gestattet, auf Seite 425 noch so etwas hier reinzusetzen, nur dass Sie mal ganz kurz diese Passage hören. Und auch Eintracht Frankfurt ist keine gesamthessische Integrationsmannschaft wie der FC Bayern, München für den südlichen Nachbarn. Sie gilt vielmehr als launische Diva vom Main. Auch wenn aus ihren Reihen 1974 und 1990 Weltmeister kamen, zu denen sie mit Karl-Heinz, Charlie, Körbel den Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen vorweisen kann. Klammer auf, 602, Klammer zu. Ich bin sicher, die stimmt, die Zahl.
Und die ist bis heute nicht überholt. Das Buch hat immer noch Gültigkeit.
Also, Sie sehen, da wird mit derselben Exaktheit ein Thema aufgearbeitet, das ihm einfach, um Hessen abzubilden, ganz, ganz am Herzen
lag. Im Zweifel ruft er den Körbel selber an und fragt ihn. Ja, es gibt dann aber auch schon mal Rückfragen. Muss das sein, Walter? Bestehst du auf dieser Passage? Hier sähe ich als Verleger, hier sähe ich als Lektorin, wir sollten zum Lektor noch mal was sagen, zu dem Amt. Mhm. Hier sähe ich Potenzial, ein bisschen Luft rauszulassen.
Also die Kraft und auch das Schwergewicht von Walter Mühlhausen können Sie an so einem Beispiel sehen, wo es um ein vermeintliches Ebert-Zitat geht. Also ich glaube, keiner kennt Friedrich Ebert so gut wie er. Ja. Also wenn jemand da etwas aufdecken kann, dann ist es Walter Mühlhausen. Und hier ging es tatsächlich darum, ich lese das mal gerade vor, man hielt den Franzosen vor, gezielt minderwertige Kolonialverbände gegen die höherwertigen deutsche Bevölkerung einzusetzen. Absurdität der Instinktlosen. Ebenso absurd erscheint es, Reichspräsident Ebert als Transformator rassistischer Ansichten zu bezeichnen. Also es gab eine Phase, da hat man ihm vorgeworfen, er wäre eigentlich selber ein Rassist, weil er das und das gesagt hat. Und das sind wir eigentlich bei einer sehr aktuellen Tagesdebatte. Wir sagen heute Fake News. Früher war das eben auch jemanden untergeschoben, um ihn zu diskreditieren. Und das hat er unglaublich genau auf diese Seite 170, 71 ausgehoben, weil er in die Archive gegangen ist. Und hier haben wir uns natürlich als Verlag insofern rückversichert, dass wir sagten, wir müssen natürlich sicher sein, dass das stimmt. Mhm. Weil die größte Gefahr in einem solchen Buch ist, und das werden Sie als Rezensent sicherlich auch kennen, dass etwas nicht stimmt. Und dass sie sozusagen dann zerrissen werden. Und das geht heute ja...
Vernichtend dieser Satz, das Buch hätte etwas sorgfältiger lektoriert werden können.
Das ist die zweite Ebene, ne? Dass das Lektorat etwas übersehen hat, aber das Inhaltliche an Aussagen nicht zutrifft.
Das geht ja auch auf den Autor zurück, sein Renommee leidet ja unendlich darunter. Ne?
Und wenn Sie erlauben, an der Stelle nur einen Satz, dann kann man das auch von Alexander Jendorf, also Professor an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, dessen Rezension in dem Hessischen Institut für Landesgeschichte fängt an mit dem Satz, nicht häufig lässt sich von einem Buch sagen, dass die Leser seiner wirklich bedurften. In diesem Fall ist es allerdings so. Und nicht häufig lässt sich sagen, dass ein Buch das Bedürfnis des Lesers nach Überblick und Orientierung nachhaltig bedient, ohne ihm eine alles erklärende Interpretation im Sinn eines exklusiven Narrativs zu oktroyieren. In diesem Fall ist es so. Also kurzum, hier gab es wirklich eine Laudatio auf Aufbau, Ausführung etc. Und ich glaube, das letzte Wort stand: Dem Autor darf man jedenfalls dazu gratulieren, dem Leser sei es zur Lektüre, dem Historiker zur Intensivierung der zeitgeschichtlichen Forschung durchaus im notwendigen Widerspruch zu empfehlen. Also sicherlich eine gewichtige, eine gut recherchierte, fundierte Rezension.
Auch wenn unten drunter im Untertitel steht, eine politische Geschichte, greift er doch, siehe Fußball und Ähnliches, immer wieder so auf die Seite, um bestimmte Phänomene im Hintergrund erklären zu können. Also die ganzen Reformen der 50er, 60er Jahre unter Zink beispielsweise, das hat ja viel mehr angestoßen und verursacht als nur Politik. Also die Revolution auf dem Land, Hessen vorn, Hesse ist, wer Hesse sein will. Ja, das ist ja mehr als Politik und hat ja zur Identität und Identifizierung in Hessen Unmengen beigetragen. Ich fand auch sehr spannend, auch da kennt er sich gut aus, dass Mühlhausen belegt, dass die Idee von Hessen schon wesentlich älter ist als in dem Bundesland. Auch in der Weimarer Republik ist es ja immer noch sehr zerrissen zwischen 3, 4 Teilen. Aber auch schon in der 48er Revolution ist von diesem Hessen die Rede, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich nicht nur aus diesem Gerücht ableitet, dass hier mal der Stamm der Schatten geherrscht habe und dass die eine Identität verursacht hätten. Auch das ist sehr spannend. Ja, wir sind jetzt sozusagen im Endspurt. Jetzt geht's auf Zeit. 6 Monate klingt viel. Ich habe gelernt, Druckereien sind ja auch viel effizienter, viel schneller geworden. Also der eigentliche Herstellungsprozess schnurrt auf wie viel Zeit zusammen? Sie liefern einer Druckerei, die Sie auswählen, Sie haben ja keine eigene Druckerei, Sie liefern der was ab? Einen Satz, einen
Daten.
Einen heute, Datensatz.
Heute sind es Daten, die auf den Server einer jeweiligen Druckerei geladen werden. Der schnellste Zeitraum ist tatsächlich 24 Stunden. Sie alle kennen POD, Print on Demand. Sie alle kennen den Bereich des Self-Publishing. Wir haben hier auch in Hessen, in Bad Hersfeld, ja den größten Zwischenbuchhändler Libri. Wenn man die Autobahn vorbeifährt, ist der mit dem alten blau-weißen Schild linker Hand. Rechts thront dann der mit dem A anfängt. Und die schaffen mittlerweile eine riesige Anzahl, eine vierstellige Anzahl von Büchern quasi overnight zu drucken. Sie haben Hochleistungs-Online-Maschinen. Sofern der Datensatz und das Cover da ist, geht es overnight. Natürlich heißt das, das sind alles standardisierte Prozesse. Es gibt 3 Papiersorten, es gibt 2 Einbandsorten und Sie können mir, glaube ich, blind 25 Bücher hinlegen. Ich kenne jedes Buch, das im POD-Verfahren gemacht wird. Wenn Sie ein solches Buch dagegen halten, das ein spezielles Einbandmaterial hat, das geprägt wird, ich will gar nicht weiter erzählen, das können Sie nicht in dieser Overnight-Geschichte machen. Deswegen ist für uns der übliche Zeitraum zwischen 15 und 20 Arbeitstage, also Werktage, die die Druckerei benötigt, um nach Datenupload und Annahme der Daten und Prüfung der Daten, die die Druckerei dann benötigt, um das fertige Buch zu bringen. Also gehen Sie von 20 Tagen aus für ein Buch, das keine POD-Produktion ist.
No? Ich war zu schnell. Wir wollten ja nochmal die Rolle der Lektorin oder des Lektors beleuchten, was die genau machen. Die müssen nicht unbedingt im Verlag angestellt sein, aber arbeiten sehr eng mit dem Verleger und natürlich mit dem Autor zusammen. Was ist die Aufgabe?
Also wir haben 3 Lektorinnen zur Stunde angestellt und die Lektorinnen haben den Schwerpunkt der Literatur. Da sehen Sie schon, wenn wir hier über ein Sachbuch, Geschichtssachbuch sprechen, braucht man jemanden, der eine entsprechende Vorbildung hat, der es studiert hat, weil der kann ansonsten das nicht lektorieren. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
Also muss schon Geschichte auch studiert haben
für solch ein Buch. Absolut. Und das führt eigentlich dazu, dass man berechtigt im Internet so Verbünde entdeckt, Verband freier Lektoren als Beispiel. Da kann man dann hingehen und kann sozusagen nach Schlagworten suchen und sich die freien Lektoren aufrufen lassen, die in dem Bereich 20. Jahrhundert A über eine Vorbildung und auch über eine praktische Erfahrung haben. Man ist grundsätzlich da schon mal gut aufgehoben. Aber Sie alle wissen auch, wahrscheinlich haben Sie noch nie ein fehlerfreies Buch in Händen gehalten. Ne? Also das ist das Phantom. Seitdem es ein Buch gibt, gibt es immer die Frage, wann erreicht man ein fehlerfreies Buch? Das ist eine ganz hohe Kunst und es ist immer wieder die Frage, wodurch man es erreicht. Ich habe fast schon alles versucht, durch tolle interne Kolleginnen, durch tolle externe Kolleginnen. Und dann plötzlich ploppen wieder Fehler auf, wo man sagt, oh Gott, wie kann das passieren? Also weder das eine noch das andere ist, schützt einen letztendlich vor der Fehleranfälligkeit. Das scheint nicht auszumerzen zu sein. Im Übrigen ja auch in den Zeitungen und
ach, jetzt werden Sie doch nicht wieder persönlich, Herr Wekel. Das ist die erste Frage, die man gestellt bekommt. Warum sind in letzter Zeit so viele Fehler in der Zeitung?
Ja, ja. Gut, im Online. Ja.
Aber jetzt zum Schluss würde ich gerne nochmal so eine Art Gruselfaktor hier einziehen lassen. Sie sind, wie viele, die nah am Geschäft sind, sehr skeptisch, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht. Theoretisch könnten Sie ja sagen, Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind auf der Suche nach dem fehlerfreien Buch, dann setze ich jetzt mal ChatGPT oder Bard an diese Arbeit, da habe ich schon mal einen Waschgang gemacht. Was ist das Risiko, wenn man gerade im Buchgeschäft unterwegs ist bei solcher künstlicher Intelligenz?
Also wir haben ja eine schon sehr fortgeschrittene und trotzdem werden wir in den nächsten 2-3 Jahren noch Dinge da erleben mit der KI, die wir uns nicht vorstellen konnten. Die momentan verfügbare Nummer 4 ist ja jemand, der sozusagen...
Die Version Nummer 4, Weiterentwicklung von ChatGPT, mal mit 1 angefangen hat.
Genau, ja. Die ist ja in der Lage, Internetseiten abzufragen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Suche starten. Also extrem aktuell, während die älteren Versionen nur bestimmte Zeiträume bis X. Das heißt, die müssen ja eine wahnsinnige Anzahl an Daten verarbeiten. Also da müssen Rechnerzentren dastehen, macht man sich keine Vorstellung. Aber zurück zur Frage. Ja, ich bin ambivalent, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung von Lothar Wekel. Ich habe Angst davor, über die Ausmaße, die man mit dieser KI erreichen kann, weil sie eben von der reinen Suche im Netz in das Generative gehen. Und es gibt für das Generative weder in Berlin noch sonst wo eine wirkliche Weichenstellung rechtlicher Natur. Der Urheber ist irgendwann beraubt, um es mal knallhart zu sagen. Da wird das Buch ausgelesen und dann sagt man, Chat, mach mir für 200 Seiten Hessen im 20. Jahrhundert und dann kriegen sie eine Version, die müssen sie natürlich lektorieren. Aber eigentlich ist der Urheber beraubt. Und wir sind hier vor einer ganz markanten Situation, dass egal welche Partei, überhaupt kein Respekt mehr vor der Urheberschaft existiert. Das kommt aus diesem diffusen privaten Bereich, wo man ja alles machen darf. Da kann ich ein Bild nehmen, bemalen, weiterschicken, ist ja legitim. Aber sobald es eben kommerziell wird, gewerblich, ist das nicht erlaubt vom Urheberrecht. Aber es gibt keine Maßgabe im Moment. Und da sehe ich eine Riesengefahr, dass es KI-Tools gibt, mit denen man sich das Leben leichter machen kann. Das ist ja gar keine Frage. Aber auf die wird nicht spekuliert. Und wir wissen ja, die Aktien haben mal wieder einen Höhenflug. Allen geht es nicht gut, aber den Aktien geht es gut. Und dann ist natürlich klar, da wo die Fantasie ist und man zukünftig den Profit sieht, da wird rein investiert und das ist KI.
Die Verlagswelt, was Zeitungen angeht, reagiert sehr unterschiedlich. Also man las kürzlich, die New York Times hat also Microsoft und seine Tochtergesellschaft verklagt, weil man ihnen vorwirft, um ChatGPT zu trainieren, habt ihr unsere Artikel verwendet. Das, was wir bezahlen, die Redakteure dafür, dass die recherchieren und schreiben, und ihr klaut euch das aus der Cloud und nehmt es, um euren Computer zu trainieren, der dann ganz schlau ausspuckt, was meine Leute recherchiert haben. Und was macht der schlaue Matthias Döpfner? Das ist so ein Zauberlehrling, der Chef des Springer-Konzerns. Er macht einen Deal mit denen. Er lässt sich mit ein paar Millionen abspeisen. Das ist ein Milliardengeschäft. Er kriegt ein paar Millionen dafür, dass seine Redakteure praktisch diese Inhalte zuliefern. Aber wie Sie schon sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Da kommt eben noch mehr. So segensreich künstliche Intelligenz für viele Menschen mal sein wird. Blinde werden sehen können, Taube werden hören können, vermutlich all diese Dinge. Das klingt jetzt so wie Wunder, aber es ist so. Aber wir sind in der Gefahr, wenn wir nicht aufpassen, dass wir entmündigt werden. Also Sie werden wahrscheinlich noch irgendwo unterscheiden können, wenn irgendwo ein Fehler in einem Text ist, wenn Adolf Hitler als Heiland dargestellt wird. Ja, aber schon die nächste halbe Generation wird es nicht mehr merken und wird das als bare Münze nehmen. Ne? Ja, haben wir noch was Positives zum Abschluss vielleicht?
Also das Positive ist, dass Walter Mühlhausen ein wunderbarer Autor ist. Und ich denke, da steckt so viel drin, womit man auch gewappnet in diese Zukunft gehen kann. Dafür ist er kämpferisch geblieben, auch in dem Buch. Und dieses Kämpferische, das nehmen wir gerne mit.
Vielen herzlichen Dank dafür. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum, vielleicht zu dem Buch an sich, zum Herrn Wekel vielleicht, zu seinem Verlag, zu seinem Vorgehen? Haben Sie Fragen?
Guten Abend. Mich würde mal interessieren, wo Sie jetzt so schön über den Autor gesprochen haben, welche Schwerpunkte er in seinem Buch denn beleuchtet. Er hat ja wohl auch verschiedene Werke von sich zusammengetragen. Hat er da thematisch was gebündelt oder ist es, wenn man es jetzt wichten kann, gleich verteilt?
Also meiner Auffassung nach ist es gleich verteilt. Es sind 6 Hauptkapitel und die decken eigentlich die gesamte Bandbreite ab. Also es steht ja auch hinten. Ne? Das ist mit einem sehr ausführlichen Inhaltsverzeichnis, wo Sie eigentlich überprüfen können. Ich wüsste nicht, welchen Bereich er sozusagen ausgelassen hat.
Ja, ich würde schon sagen, weil ja gerade seine Kurzbeiträge für die Landeszentrale eine wichtige Rolle spielen, dass er, was mir auch am meisten gebracht hat in der Beurteilung der absoluten Neuzeit, also praktisch Zeitgeschichte, wichtig ist. Also da, das ist auch riskant, ja, also etwas, was jetzt gerade noch passiert, schon als Historiker zu behandeln, kann ja auch schon mal ins Auge gehen, weil man irgendeine Entwicklung nicht voraussieht. Also der Kollege von der FAZ schreibt ein Buch über das schwarz-grüne Projekt, ein Modell für Berlin, und dann entscheidet sich Boris Rhein für die SPD. Ja, also so schnell kann es passieren. Und Mühlhausen hat einen super Blick von 45 bis, sagen wir mal, 2010, so 2012, der ganz wichtig ist, wenn Sie dieses Bundesland verstehen wollen und welche Bedeutung das Bundesland auch hat, vor allen Dingen politisch als Reformland und auch welche Laborbedeutung. Und da musste er, glaube ich, schon aus vielen einzelnen Forschungsergebnissen auch nochmal neu schauen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich meine, er muss die RAF unterbringen in den 70er Jahren. Er muss aber auch Arolsen und die SS unterbringen. Er muss die Anti-Atom-Bewegung unterbringen. Startbahn West, das ist ja alles Geschichte. Und das ist alles Geschichte in Hessen, aber es ist auch bundesrepublikanische Geschichte. Es hat eine enorme Bedeutung für ganz Deutschland. Ne?
Mich würde ein anderer Aspekt interessieren. Es ist ja ein von der Seitenzahl sehr umfassendes Werk über Hessen. Was immer ganz spannend ist für den Historiker, für den Leser, wenn es nicht allein eine Darstellung dessen ist, was bekannt ist, sondern aus Funden, Archiven oder anderswo auch Neues drinsteht. Gibt es da so ein paar Schmankerl, die Sie uns mitgeben wollen an spannenden Sachen, die vorher nicht so bekannt oder bewusst gewesen sind?
Also die eine ist das, was ich vorhin erwähnte. Das ist Seite 170 folgende, wo es um das vermeintliche Ebert-Zitat geht, das er durch seine Archivgänge wirklich ins rechte Licht rücken kann. Das ist sicherlich eine Leistung. Aber ich glaube, grundsätzlich das, was entsteht durch so ein gewichtiges Buch an allen Facetten, ist mit auch ein Teil des Neuen, wenn Sie vorher nur Teile gehabt haben.
Was ich in Erinnerung habe von dem Telefonat, er sieht den Joschka Fischer und diese Legendenbildung mit dem Turnschuhminister, das sieht er besonders kritisch und ordnet das auch etwas anders ein, als, sagen wir mal, ein Fischerfreund das machen würde. Und die Herleitung, die ist tatsächlich dann, ich würde sagen, es ist nicht neu gefunden, aber neu bewertet.
Das war der Verleger Lothar Wekel im Gespräch mit dem Journalisten Stefan Schröder über das Buch Hessen im 20. Jahrhundert von Walter Mühlhausen. Das Buch ist im Verlag Waldemar Kramer erschienen und bei der HLZ für eine Bereitstellungsgebühr von 5 Euro erhältlich. Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.